Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm das Weltwirtschaftsforum in Davos, Treffen der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft in den Schweizer Alpen, das mittlerweile zum 50. Mal stattfindet. Gleich im Gespräch erzählt ein Davos-Routinier, warum er dieses Treffen wichtig findet. Zum Start aber VW. Der Konzern ist offenbar dabei, sich einen Partner in China für die Herstellung der Batterien seiner künftigen Elektroautos zuzulegen. Und welchen Sinn hat dann die geplante Batteriezellfertigung in Salzgitter? Alexander Budde dazu.
Guo Quan bestätigt die Gespräche. Beabsichtigt sei eine strategische Zusammenarbeit. Die Kooperation mit Volkswagen soll Technologie, Produkte und Kapital umfassen. Bislang sei allerdings noch keine rechtsverbindliche Vereinbarung erreicht worden. Das teilte das börsennotierte Unternehmen in einer schriftlichen Erklärung mit. Wie die Nachrichtenagentur Reuters zuerst berichtete, will der VW-Konzern in den kommenden Wochen gut ein Fünftel von Guo Quan kaufen. Die Agentur beruft sich auf Eingeweihte. Volkswagen selbst kommentiert den Vorgang nicht. Den Wert der Beteiligung schätzt Reuters auf rund 600 Millionen Euro. VW würde damit zum zweitgrößten Anteilseigner der Firma. Guo Quan mit Sitz im chinesischen Hefei zählt zu den führenden Batterieherstellern in der Volksrepublik. In der Industriestadt fertigt VW in einem Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern bereits Elektroautos. Mit VW-Modellen wie dem ID.3, dem elektrischen Nachfolger des VW Golf, zum erschwinglichen Einstiegspreis, will der Konzern in das Zeitalter der batterieelektrischen Massenmobilität durchstarten und in kürzester Zeit zum Weltmarktführer aufsteigen. Wie bereits in Zwickau soll bald auch an anderen Standorten in Deutschland, China und den USA die Serienproduktion anlaufen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen weltweit 26 Millionen E-Autos vom Band rollen. Es ist eine gewagte Wette auf die Zukunft. Kein anderer Autobauer hat sich strategisch so festgelegt. Um diese Pläne zu realisieren, benötigt VW ab 2025 allein in Europa eine jährliche Kapazität für Batteriezellen von mehr als 150 Gigawattstunden und in Asien in gleicher Höhe nochmal. Das geht nur mit Partnern. Der Wolfsburger Autobauer hat dafür langfristige Lieferverträge mit asiatischen Batterieherstellern geschlossen. Zugleich bereitet Volkswagen den Einstieg in die heimische Batteriezellenfertigung vor. Eine Pilotanlage im niedersächsischen Salzgitter soll in der Anlaufphase Zellen mit einer Jahreskapazität von 16 Gigawattstunden liefern.
Volkswagen muss sich einfach Zugriff sichern auf Batteriezellen. Man ist ja selbst aktiv mit dem schwedischen Unternehmen Northvolt. Baut man eine Zellfertigung in Salzgitter auf, aber das reicht natürlich nicht. Und gerade für den chinesischen Markt, der für Volkswagen mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt ist, was rund 40% der Fahrzeuge entspricht, gerade auf dem chinesischen Markt ist es sehr wichtig, vertreten zu sein und sich Kapazitäten zu sichern für Batterien.
Mit dem geplanten Einstieg bei Guo Quan könnte der Wolfsburger Autobauer mehr Verhandlungsmacht über die Preise gewinnen, erläutert Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB.
Die Bedeutung von Batteriezellen wird ja in den nächsten Jahren stark zunehmen. Das ist sicherlich ganz gut, wenn man an einem Hersteller auch beteiligt ist.
Und was ist mit der Klimabilanz? China sei bereits heute der größte Produzent von Strom aus regenerativen Energien, verlautet aus Wolfsburg. Perspektivisch sei deshalb auch in China eine nachhaltige Produktion von Batteriezellen nicht nur angestrebt, sondern auch möglich. Zudem gäbe es strikte Vorgaben für den Umweltschutz.
Alexander Budde war das. VW und die Elektrostrategie nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate. Herr Plate, was hält die Börse davon? Gab es Reaktionen am Kurs?
Also die Anleger sind da ganz optimistisch. Die Aktie von Volkswagen notiert rund 1% höher. Wobei man generell auf die Autobauer schaut, dann sieht man auch die Anteilsscheine von BMW. Die notieren heute ähnlich auch höher. Auch rund 1% können die zulegen, während die Papiere von Daimler ein bisschen hinterherhinken. Unter anderem hat der Daimler-Chef Ola Källenius die Gewerkschaft IG Metall am Wochenende zur Zurückhaltung bei den anstehenden Tarifverhandlungen aufgerufen. In Daimler, da gibt es ja auch ein Sparprogramm, das angekündigt wurde. 10.000 Stellen rund sollen abgebaut werden. Also die Autobauer ja im großen Umbau insgesamt.
Und wenn ich wie üblich an dieser Stelle nun nach dem DAX-Stand frage, dann klingt da im Moment eine Frage immer mit. Schafft der DAX einen neuen Rekordstand, höher als je ein Allzeithoch? Also er ist nämlich ziemlich nah dran, oder Jan Plate, doch nicht?
Ja, der DAX im Moment mit einem kleinen Plus von 0,2% bei 13.540 Punkten. Damit fehlen dem DAX nur rund 50 Punkte zum neuen Allzeithoch. Heute könnte es ein bisschen schwieriger werden, weil die großen, viel beachteten amerikanischen Börsen am Nachmittag fehlen. Die bleiben wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen. Und auch wenn es aber heißt, die letzten Meter hin zum Rekord seien am schwersten, gibt es aber viele, die davon ausgehen, dass der DAX vielleicht wohl noch diese Woche ein neues Allzeithoch eben bei rund 12.600 Punkten schaffen dürfte und könnte.
Nun ist das im Moment ja so, dass die Rekorde nur so prasseln. Der Dow Jones höher denn je am vergangenen Handelstag. Sie haben es gesagt, heute ist die Wall Street feiertagshalber geschlossen. Der MDAX, damit sind wir wieder zurück in Frankfurt, der erreichte am Freitag bereits sein Allzeithoch und hat das heute wohl wieder übertroffen. Frage aber, was sagen diese Indexrekorde überhaupt aus? Und ist Rekord an der Wall Street das gleiche wie Rekord in Frankfurt? Dazu haben Sie, Jan Plate, einen Gesprächspartner.
Ja, bei mir ist Joachim Schallmeier von der Deka Bank. Und wir wollen auf den DAX erstmal schauen, auf den ja alle schauen, in den allerdings die Dividenden eingerechnet werden. Im Gegensatz ja anders zum amerikanischen Dow Jones. Deswegen, wie sieht es denn für den DAX ohne Dividenden aus? Und wie beliebt ist da der deutsche DAX bei den Anlegern?
Naja, im Kopf hat natürlich jeder den DAX-Index, der bei uns ein Performance-Index ist. Und im Performance-Index werden eben ausgeschüttete Dividenden wieder angelegt. Und da unterscheidet er sich tatsächlich von eigentlich allen anderen Indizes, die sich global angeschaut werden. Und das hilft natürlich der Wertentwicklung, denn die Dividenden machen immerhin etwas über 3% an der Wertentwicklung aus und die kommen da eben Jahr für Jahr obendrauf. Und deswegen ist da natürlich eine Schere zwischen dem Performance-Index, so wie wir ihn immer anschauen, und dem Kursindex, der rein die Kursentwicklung abbildet.
Andere Geschichte im Vergleich mit Amerika, mit der Wall Street. Da sind die Technologiewerte, die dem Dow Jones auch kräftig helfen, auf neue Allzeithochs. Im DAX gibt es weniger Technologiewerte. Sehen Sie denn aber vielleicht schon eine Technologieblase, die es auch gibt und was dem DAX dann helfen könnte, dass er nicht ganz so viel Technologie hat?
Ja, also der Treiber der US-Börsenkurse, die ja von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen schon seit einiger Zeit, sind natürlich die Technologieaktien oder konsumnahe Aktien wie eine Amazon und so weiter und so fort. Allerdings birgt das Gefahren. Es birgt zum einen die Gefahr, dass diese Wertentwicklung von nur ganz wenigen einzelnen Unternehmen abhängen. Also wenn man sich den breiten S&P 500, wo immerhin 500 Unternehmen enthalten sind, da geht die Wertentwicklung ganz wesentlich auf 3-4 einzelne Unternehmen zurück. Und in der Summe stimmt es, dass der starke Kursanstieg auch zum starken Bewertungsanstieg geführt hat. Das heißt, die US-Aktien sind insgesamt deutlich teurer bewertet als die Aktien hier in Deutschland.
Wenn wir auf den DAX wieder schauen, das vermeintliche Allzeithoch, wer hat ihn denn in Richtung dorthin bisher so getrieben? Wer sind die Gewinner? Aber wer hat vielleicht auch ein bisschen gebremst und Anleger enttäuscht?
Naja, also wirklich herausragende Performance hat man gesehen bei einer MTU, bei einer Adidas. Wir haben eine RWE, eine Deutsche Post gesehen. Die haben wirklich ganz starke Wertentwicklung im letzten Jahr gezeigt. Dafür haben wir aber auch Titel gehabt, einzelne Titel, die sogar negativ waren in so einem positiven Umfeld. Das war natürlich eine Wirecard mit einer gewissen Sonderstory, aber auch eine Lufthansa, eine Conti, eine Henkel. Insgesamt belastet haben auch die Automobilwerte, die natürlich einfach durch dieses schwierige Umfeld nach wie vor hier ein Stück weit geschwächt dastehen.
Wie sieht es aus, wenn jetzt das Allzeithoch erreicht wird? Lockt das dann neue Anleger an oder wird dann erstmal abverkauft?
Ach, das sind taktische Überlegungen, die man gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen sollte. Das Entscheidende ist ja tatsächlich, dass wir im Moment am deutschen Aktienmarkt fair bewertet sind. Das heißt, wir haben wirklich keine Bewertungsübertreibung und deswegen sollten wir keine Angst auch vor dem Allzeithoch haben. Gerade auch, weil, wie vorhin dargestellt, der DAX eben ein Performance-Index ist, wo die Dividenden mit eingerechnet werden. Also das muss man alles ein bisschen relativieren. Der DAX hat für uns noch deutlich weiteres Potenzial.
Die Zinsen dürften niedrig bleiben. In Amerika steht ein Wahljahr an. Trump wird interessiert sein, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Dennoch, wo sehen Sie eventuell Risiken?
Also die Risiken sind im Grunde genommen liegen die vor allen Dingen in den Themen, mit denen wir uns schon länger auseinandersetzen. Und das ist eben nicht nur diese Zollstreitigkeit, sondern es ist diese ganze Handelsstreit und die Art und Weise, wie sich die Weltwirtschaft doch in Teilen ein Stück weit auseinander bewegt. Also für die Unternehmen wird es in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Im Gegenteil, die Unternehmen müssen sich in einer anderen globalisierten Welt neu aufstellen. Das birgt Investitionsrisiken, das birgt aber für ganz viele Unternehmen auch Chancen. Und das sind die größten Herausforderungen. Daneben natürlich, und das haben wir gleich zu Jahresanfang ja ganz deutlich gesehen, bleiben die geopolitischen Risiken präsent und unwägbar. Und die werden natürlich auch im Jahresverlauf immer wieder für deutliche Rücksetzer dann mal zwischenzeitlich sorgen.
Großen Dank für diese klaren Worte, die Einschätzung mit der Hoffnung auf das neue Allzeithoch im DAX. Joachim Schallmeier von der DK Bank.
Danke auch von dieser Stelle. Und dann gucken wir auf die einzelnen DAX-Werte, picken wir uns die Lufthansa raus. Die steht unter Umständen wieder kurz vor einem Streik der Flugbegleiter.
Ja, die Lufthansa will ja trotz der neuen Streikdrohungen wieder mit den Flugbegleitern ins Gespräch kommen, heißt es zumindest. Aber die Anleger scheinen da doch auch ein bisschen skeptisch zu sein. Jetzt mittlerweile die Lufthansa-Aktie heute bisher mit einem deutlichen Abschlag von fast 2%.
Die Deutsche Bank will bald ihre Zahlen vorlegen. Richten sich die Anleger da schon auf irgendetwas ein und wenn ja, wie?
Also auch da sind die Anleger erstmal wieder ein bisschen vorsichtiger. Experten rechnen zwar damit, dass das Geschäft mit Anleihen, mit Währungen, mit Rohstoffen im vierten Quartal besser gelaufen ist als ein Jahr zuvor. Aber die Deutsche Bank könnte Experten zufolge auch Marktanteile verloren haben und die Aktie der Deutschen Bank jetzt auch erstmal mit einem Abschlag von etwas mehr als 1%.
Jetzt müssten wir mal auf die Gewinner gucken. Irgendwer muss ja für den nächsten Rekord sorgen.
Ja, da sind zum Beispiel der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard heute mit einem Plus von 1% oder weitere Gewinner. Im DAX sind Fresenius Medical Care, BASF oder auch die Münchner Rück.
Und noch einen Blick auf den MDAX. Wir haben es erwähnt, neuer Rekord. Wer hat denn da für den neuen Rekord gesorgt?
Also der MDAX im Moment mit einem Aufschlag von 0,5% bei 28.825 Punkten. Und heutige Gewinner insbesondere sind Kia Gen, Hochtief oder auch eine Rational.
Wie sieht es aus beim Euro zum Wochenbeginn?
Der geht etwas zurück auf 1,1087 $. Die deutschen Staatsanleihen sind auch etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite dementsprechend weniger im Minus. Jetzt bei minus 0,25%. Und der Goldpreis, der kann etwas zulegen um rund 4 Dollar und steigt auf 1560 Dollar.
Vielen Dank, Jan Plate, war das mit dem Börsenbericht und Themenwechsel. Zum 50. Mal treffen sich in dieser Woche die Mächtigen der Welt aus Politik und Wirtschaft zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Eine durchaus auch umstrittene Veranstaltung, wenn auch ihr Gründer Klaus Schwab sie mit sehr friedvollen Worten umschreibt. Da treffen sich Menschen in einem globalen Dorf, machten sich Gedanken über die Zukunft und versuchten, diese Zukunft positiv zu gestalten. Das sagte der Gründer Klaus Schwab in einem Interview mit der FAZ. Einer, der viele Male im globalen Dorf mit dabei war, ist der Chairman der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, Hans-Paul Bürkner. Ihn habe ich vor der Sendung zunächst gebeten, die Davos-Themen über die Jahrzehnte hinweg ein bisschen Revue passieren zu lassen.
In den 80er, 90er Jahren waren Bemühungen da, zwischen Israel und Palästina zu vermitteln. Dann in den 90er Jahren wurde natürlich sehr viel über die neue Technologien gesprochen, Internet. Dann gab es 2001, natürlich mit September 11, war das Thema Terrorismus dann ein großes. Dann kam die Wirtschaftskrise 2008 und jetzt sprechen wir natürlich vor allen Dingen über Klima und versuchen Lösungen für das Problem Klima, Klimawandel zu finden.
Man kann schon sagen, seit 2017 sind es die Wetterextreme, die eine immer größere Rolle gespielt haben. Das wird auch dieses Jahr so weitergehen. Vor dem Treffen gibt es ja immer so einen Bericht zu den 10 größten Risiken für die globale Wirtschaft, zugleich so eine Art Agenda für das Weltwirtschaftsforum. Und im aktuellen Bericht, da basiert die Mehrheit der 10 Hauptrisiken auf dem Problem Klimawandel. Was kann denn solch ein Forum zum Klimaschutz beitragen?
Nun ja, es werden natürlich erstmal Erfahrungen ausgetauscht über das, was an Maßnahmen ergriffen wird. Es wird geschaut, wie kann man das Pariser Abkommen am besten umsetzen. Und natürlich wird man sich auch bemühen, wieder Amerika oder die USA besser gesagt an Bord zu bekommen.
Das leitet rüber zur Frage, wie wichtig ist denn der Punkt, wer kommt oder wer kommt nicht? Haben Sie Donald Trump im vergangenen Jahr sehr vermisst oder umgekehrt? Wie wichtig ist es für Sie, dass er dieses Jahr kommt?
Naja, natürlich schafft es Aufmerksamkeit, wenn Donald Trump kommt. Aber ob er nun kommt oder nicht kommt, und als er letztes Jahr nicht gekommen ist, gab es natürlich einige enttäuschte Stimmen, aber insgesamt spielt das keine große Rolle, weil sich natürlich 2.500, 3.000 Menschen treffen. Nun darf man nicht erwarten, dass da ganz große Entscheidungen gefällt werden oder dass plötzlich ein Land seine Meinung komplett oder eine Regierung seine Meinung komplett verändert, sondern es sind immer wieder viele Gespräche, die wie so ein Mosaik Stück für Stück zu einem Gesamtbild kommen über die Jahre. Und je mehr man miteinander spricht, desto mehr hofft natürlich auch alle, dass man zu Lösungen kommt.
Was für eine Art an Gesprächen kann man denn führen, wenn da 2.500 bis 3.000 Menschen zusammenkommen? Sehr intim kann das ja nicht mehr vonstatten gehen.
Also es gibt sehr viele intime Gespräche, also intime Gespräche im Sinne von, da unterhalten sich vielleicht zwei Personen über ein bilaterales Problem. Es gibt Gespräche im kleinen Kreis, wo vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll Leute um den Tisch herum sitzen. Und es gibt natürlich die großen Foren. Es schauen oder hören Hunderte von Leuten zu. Es gibt also, ich würde sagen, viele Tausende von Gesprächen in dieser Woche.
Was war denn für Sie bislang der größte Gewinn?
Der größte Gewinn ist, dass man natürlich innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viele Leute trifft, sich austauscht, auch durchaus Probleme ansprechen kann, auch hört, was beschäftigt die Leute, wo kann man Lösungen finden. Es gibt Anregungen, viele Leute probieren Dinge aus. Ich glaube, der Austausch und der Erfahrungsaustausch, was funktioniert nicht, das ist extrem wichtig. Und vor allen Dingen auch, das sollte man nicht unterschätzen, wenn Leute miteinander Erfahrungen ausgetauscht haben, sich kennen, sich einschätzen gelernt haben, dann kann man auch viel besser schwierige Themen ansprechen. Und von daher sollte man diese Gespräche, auch wenn es jetzt keine unmittelbaren Ergebnisse gibt, nicht unterschätzen.
Geben Sie uns ein bisschen Einblick, wenn man wie Sie nicht als Promi der Kategorie Staatsoberhaupt, also ohne ihm nahe zu treten, nicht als Promi der Kategorie Staatsoberhaupt nach Davos kommt. Wie bereitet man sich davor? Macht man da vorher Dates? Verabredet man sich mit einem Kreis an Leuten, die Dauerteilnehmer sind? Sagen Sie.
Man verabredet sich mit sehr vielen Gesprächspartnern. Ich habe über 50, 60 Gespräche.
50, 60 in den 4 Tagen?
Ja.
Das heißt, Sie packen sich schon einen vollen Terminkalender?
Ja.
Wäre das nicht auch anders denkbar, dass man da in diesen 4 Tagen mit einer sehr offenen Agenda durchs Geschehen flaniert, oder macht man das nicht?
Das kann man auch machen, aber die Gelegenheit zu vielen guten Gesprächen ist halt sehr günstig und man trifft in wirklich in kurzer Zeit Leute aus der ganzen Welt, wofür man normalerweise dann vielleicht Wochen oder gar Monate braucht.
Bei der Frage, wer kommt und wer nicht kommt, da fällt natürlich auch der Name Greta Thunberg auf. Die kommt zum 2. Mal nach Davos. Und im vergangenen Jahr schien es ja so ein bisschen so zu sein, als fing dieses Greta-Jahr tatsächlich an mit diesem Auftritt von ihr in Davos. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, natürlich ist es, sind solche Auftritte wichtig, gerade wenn Leute, die, ich sag mal, vorher vielleicht niemand kennt oder nur ganz wenige kennen, auftreten und die Aufmerksamkeit auf ein ganz besonderes Thema lenken, dann schafft das schon Momentum.
Nun ist das Weltwirtschaftsforum ja nicht unumstritten. Wegen ihrer Ökonomielastigkeit, wegen ihrer Fokussierung auf Eliten, vor dem Hintergrund, dass in vielen Gesellschaften auf der Welt das Problem einer Spaltung beklagt wird. Wiegt da diese Elitenkritik am Weltwirtschaftsforum nicht besonders schwer?
Nun muss man sehen, dass in Davos, natürlich heißt der Titel Weltwirtschaftsforum, aber de facto sind politische, soziale Themen von sehr, sehr großer Bedeutung. Und ich glaube, wir sprechen ja sehr viele von den 17 großen SDGs und Development Goals. Und diese Themen stehen alle auf der Agenda und nur die zusammen machen am Ende ein gutes Ergebnis. Und auch wenn das Weltwirtschaftsforum Wirtschaft heißt, so würde ich mal sagen, ist der Schwerpunkt nicht allein auf der Wirtschaft.
Ist das Fassungsvermögen solch einer Veranstaltung irgendwann mal gesprengt? Sie haben ja die Themenagenda schon Revue passieren lassen. In den 70ern hat es mal sehr beschaulich angefangen mit Ost-West-Konflikt oder Nord-Süd-Beziehungen. Heute diese 4-stellige Zahl an Besuchern, eine fortgeschritten 2-stellige Zahl an sogenannten Themenplattformen. Ist das Fassungsvermögen solch einer Veranstaltung irgendwann mal gesprengt?
Ja, ich denke, was früher, ich sag mal, sehr stark, ich sag mal, ein Thema war Europa, Nordamerika, vielleicht noch mit gewissen Teilen aus dem Ostblock dazu, vereinigt heute die gesamte Welt. Die Themen, die in Afrika relevant sind, werden genauso diskutiert wie diejenigen, die jetzt in Australien Bedeutung haben oder in Südamerika. Von daher ist allein die Tatsache, dass wir eine viel kleinere Welt haben, ich weiß nicht, ob sie flach ist.
Friedländer, den zitieren Sie gerade.
Aber sie ist sehr viel kleiner geworden und alle Themen, die in einem Teil der Welt wichtig sind, auch im Mittleren Osten zum Beispiel, berühren uns. Von daher ist es schon richtig, dass aus der gesamten Welt die Menschen zusammenkommen und das sind natürlich dann auch dann plötzlich 2.500, 3.000. Vielleicht ist man da auch an der Grenze, aber ich würde das jetzt nicht überbetonen. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren nicht kleiner werden, weil einfach die Probleme ja nicht sich schnell lösen lassen, sondern dass die Schritt für Schritt werden wir, ob das Thema Klima ist, ob das Digitalisierung ist, ob das Wirtschaftswachstum oder Inclusive Growth ist, die alle Themen werden wir alle angehen müssen und noch weiter angehen. Und da werden alle zusammenkommen müssen und zusammenarbeiten müssen, um die zu bewerkstelligen. Ja, und ich glaube, diese Stimmung und die vielen Diskussionen, Gespräche in Davos tragen auch dazu bei, dass man nicht nur einfach diskutiert, sondern auch Dinge dann angeht und Schritt für Schritt auch löst, auch wenn es jetzt, ich sag mal, nicht den ganz großen Durchbruch geben wird. Zumindest vermute ich das nicht.
Hans-Paul Bürgner war das. Er ist Chairman der Unternehmensberatung Boston Consulting. Schwerpunkt der Kommentare in der Wirtschaftspresse ist eine Studie der Hilfsorganisation Oxfam, nach der Frauen weltweit rund 12 Milliarden Stunden an unbezahlter Arbeit leisten pro Tag. Und das hat Folgen.
Die Frankfurter Rundschau schreibt, auch wenn der Anteil der Menschen zurückgegangen ist, die in absoluter Armut leben, für Millionen, insbesondere Frauen und Mädchen, bleiben die Verhältnisse katastrophal. Kilometerweit müssen sie oft laufen, um an Trinkwasser zu kommen. Freie Tage und gar Urlaub sind für sie Fremdwörter. Und die Folgen des Klimawandels dürften weitere Belastungen mit sich bringen. Aber der Blick muss sich auch auf die Industrieländer, auch auf Deutschland richten. Auch hier wird Hausarbeit immer noch nicht wirklich anerkannt und die Bezahlung in der Pflege ist bescheiden bis schlecht. Schritte gegen diese Verhältnisse sind überfällig. Auch die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder beklagt, dass sich hierzulande die Rollenbilder nur sehr langsam änderten. Die Wertschätzung für die Arbeit der Frauen ist unterirdisch. Das Ergebnis? Überall auf der Welt haben Frauen viel weniger Eigentum als Männer. In Deutschland ist die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern so groß wie in keinem anderen OECD-Land. Die Ausbeutung der Frauen ist inhuman, ungerecht und löst auf Dauer keine Probleme. Und die Süddeutsche Zeitung hält fest, es gibt konkrete Dinge, die der Gesetzgeber ändern kann, ändern muss, wenn er es ernst meint mit Gleichberechtigung und Frauenförderung. Zuallererst das Ehegattensplitting. Es ist nun einmal so, dass meist der Ehepartner die Arbeitszeit reduziert, der am wenigsten verdient. Und wer die Arbeitszeit reduziert, verdient am wenigsten. Das Steuerrecht unterstützt die alten Muster und bestraft Frauen auch noch dafür, dass sie ohnehin weniger verdienen. Die Bauerndemonstrationen für eine nachhaltigere Agrarpolitik beschäftigen den Reutlinger Generalanzeiger. Er findet, die Politik muss finanzielle Anreize bieten für diejenigen Bauern, die bereit sind, mit weniger Pestiziden und Gülle zu arbeiten. Dazu muss aber vor allem endlich ein Sinneswandel beim Verbraucher einsetzen. Wenn wir weiter beim Discounter einkaufen, müssen wir uns nicht wundern, wenn der Erzeuger eher Wert auf Masse denn auf Klasse legt. Wenn wir aber bereit sind, auch dem Bauern auf der Schwäbischen Alb für sein kaltgepresstes Rapsöl einen fairen Gegenwert auf den Tisch zu blättern, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Das Thema, wie kann unbezahlte Frauenarbeit doch entgolten werden, das wird vertieft in der zweiten Wirtschaftssendung des Tages um 17.05 Uhr. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag wünsche ich.